Eine Obergrenze für die Staatsquote in Deutschland? Ja, ab 50% gilt die Staatsquote als Sozialismus, laut Helmut Kohl. Aber was genau ist eigentlich die Staatsquote? Warum ist diese eigentlich viel höher als offiziell angegeben? Und was sind weitere ganz wichtige und zentrale Wirtschafts- und Finanzfakten, die über 90% aller Deutschen nicht kennen und die du unbedingt kennen solltest, weil sie deine Situation massiv verbessern können. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, ja. Und schauen wir uns hier das Ganze an, wo der Clemens Fuest, ein bedeutender Wirtschaftsökonom in Deutschland, sagt, dass die Staatsquote in Deutschland 49% nicht überschreiten sollte. Und dass man da grundsätzlich eine Art auch Gesetz machen könnte, damit sie nicht überschritten wird. Ich möchte ja den Ökonomen nicht zu sehr schocken, aber die Staatsquote, auch die offiziell angegebene, hier beim Statistischen Bundesamt ist bereits über 49%. Ja, wir sehen jetzt hier, die Staatsquote, die als Verhältnis der Staatsausgaben zum BIP berechnet wird, lag im Jahr 25 bei 50,3% und stieg damit erstmals seit den Corona-Jahren wieder auf den Wert über 50. Was aber genau ist eigentlich die Staatsquote? Und da sind wir schon beim Thema. Geh mal einfach zum Beispiel auf die Straße. Es gibt ja immer diese Umfragen und so, ne? Und frag zum Beispiel 100 Leute. Was ist die Staatsquote? Und ich garantiere dir, dass es 10 von 100 Leuten vielleicht wissen. Es ist nämlich nichts anderes als das BIP, was wir ja haben, was erwirtschaftet wird in einem Land, in einem bestimmten Jahr. Und wie viel Prozent von diesem BIP verausgabt und verteilt quasi der Staat insgesamt um, ja, von der gesamten Wirtschaftsleistung. Und da, laut offiziellen Angaben, sind wir bereits bei 50%. Was aber, wenn ich dir jetzt Folgendes sage, dass die ganzen öffentlichen Unternehmen, die Deutsche Bahn beispielsweise, aber Stadtwerke, kommunale Wohnungsunternehmen, Kliniken, ÖPNV-Betriebe, Flughäfen und so weiter, zumindest die, die staatlich betrieben sind, dass die damit gar nicht eingerechnet werden. Die Deutsche Bahn beispielsweise, das ist ja auch immer so ein Sonderfall, da wissen viele Leute gar nicht, dass das ein Staatskonzern ist. Manche Leute, die glauben, die Deutsche Bahn läuft deswegen so schlecht, weil sie privatisiert wurde. Ja, das ist auch das, was diese Fake News, ÖRR-Propaganda die ganze Zeit den Menschen eingebläut hat über Generationen. Aber es ist ein Unternehmen, welches zu 100% dem Staat gehört. Ne? Und geht aber, weil es ja gewinnorientiert arbeitet, geht es nicht in diese Staatsquote mit rein. Würde man aber, und das ist ja die korrekte Berechnung eigentlich, diese ganzen Unternehmen mit einberechnen, dann hätten wir eine Staatsquote jetzt schon aktuell von 60% und nicht von 50%. Ja? Der nächste ganz wichtige Punkt, ne, ist natürlich auch, dass wenn wir jetzt überlegen, das BIP, was ja immer angegeben wird und wie es wächst, da heißt es dann, oh ja, super, schaut mal hier, ne? 0,2% ist das BIP gewachsen im letzten Jahr. Naja, stimmt das eigentlich? Wenn wir nämlich, und das ist bis 1940 nämlich der Fall gewesen, die ganzen staatlichen Geschichten, Ausgaben, öffentliche Investitionen und so weiter, rausrechnen aus dem BIP, dann ist Deutschland noch viel mehr in der Rezession. Und eigentlich sollte das auch geschehen, weil dann würde man noch viel deutlicher sehen, wie der private Sektor, die industrielle Basis, die schlussendlich ja auch das gesamte Wohlstandsniveau überhaupt erschaffen hat, dass genau dieses Niveau immer weiter und weiter sinkt. Genauso wie übrigens, und das ist der dritte wichtige Fakt, den die meisten nicht wissen, und keine Sorge, das ist der dritte negative, ja, die letzten beiden sind positiv, ist das Rentenniveau. Ne? Und dass das Rentenniveau immer weiter und weiter und weiter absinkt in Deutschland. Ja, bis 2030 soll es nur noch auf 46% liegen. Ja? Also von dem Durchschnittslohn, ne, was man dann als Rentner quasi noch bekommt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ne, das hat natürlich vor allem auch mit dem demografischen Wandel und so weiter zu tun, dann sieht man, okay, wir müssen uns im Endeffekt darauf verlassen, dass die KI so überproduktiv wird, ne, dass der Mangel an nachrückenden Menschen, die eben die Rente der heutigen Bezieher noch ja, finanzieren, aufgefangen werden kann durch die Produktivitätszuwächse durch KI. Aber das ist eine gewaltige, riesige Wette. Ja, da kannst du ins Casino gehen, auf Rot oder Schwarz setzen beim Roulette. Es ist eine Wette. Ne? Will man für seine private Altersvorsorge, für seine eigene Vorsorge, will man da Wetten eingehen? Nein, man will klug kalkulieren, man will rational denken und man will vor allem, gerade in Zeiten, wo es turbulent zugeht, die Emotionen herunterfahren, nicht ausschalten, das geht nicht, aber kontrollieren. Und deswegen zeige ich dir jetzt zwei weitere sehr spannende Statistiken und Fakten, die auch wieder die meisten Leute nicht kennen. Und zwar immer dann, wenn es an der Börse, wo ich ja auch schon seit vielen Jahren zu Hause bin, runtergeht, wenn die Kurse fallen, dann geraten viele Leute immer in Panik. Und meistens ist es so, dass sie genau dann, wenn die Kurse stark gefallen sind, verkaufen und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und genau das kann ich dir mit einer simplen Grafik jetzt für immer, für den Rest deines Lebens nehmen, diese Angst. Weil schaut euch mal das Ganze an. Ich habe es hier lange gesucht, bis ich das so schön dargestellt bekommen habe. Und zwar seht ihr hier immer, in den letzten 40, 50 Jahren entsprechend starke Aktienmarktcrashes. Die betreffen also die Weltmärkte. Ne? Ihr wisst ja, wenn man jetzt mit Aktien und Börse und so weiter anfängt, kann man sich solche ETFs wie zum Beispiel den Vanguard All World ins Depot legen. Ne? Keine Anlageempfehlung, aber der deckt die Weltwirtschaft ab. Den habe ich auch hier vor ein paar Jahren aufgenommen, hat jetzt 41% Rendite im Freedom Depot hier bei mir. Und der geht immer hoch und runter zusammen mit der Weltwirtschaft. Ne? Der macht auch mal, wie an so einem Black Monday damals im Oktober. Ja, ich dachte, der Black Monday wäre eigentlich im Oktober. Hier steht er als August drin. Komisch. Oder war das der Black Friday? Ist ja auch egal. Minus 33% innerhalb weniger Wochen. Ne? Dann gab es hier mal einen Golfkrieg, minus 20%. Dann gab es hier natürlich das Platzen der New Economy Bubble. Dann gab es die Finanzkrise. Starke Rückgänge. Aber jetzt schaut mal, wie in den folgenden 12 Monaten die Aktienmärkte dann wieder abgeschnitten haben. Ne? 21%, 29%, 37%, 33%, 68%, 37%, 77%. Ja? Und daran seht ihr auch, warum es so wichtig ist, gerade in Zeiten, wo es mal bergab geht, nicht nur nicht zu verkaufen, sondern eigentlich sogar das Gegenteil zu machen, sukzessive nach und nach zu kaufen, gerade bei fallenden Kursen. Warum? Weil man ja dann diesen späteren Anstieg überproportional mitnimmt. Ja? Weil diese Berechnung jetzt hier, ne, wenn jetzt quasi du 100 Euro investiert hast, so dann geht es 33% nach unten. Ja? Dann hast du also 33,8 Euro erstmal verloren von diesen 100 Euro. Ne? Hast noch 66 übrig. So, und dann kommt der Anstieg von 77%, ne, dann bist du wieder im Plus in den nächsten 12 Monaten. Diese Berechnung basiert aber darauf, dass du nichts machst, dass du gar nichts hier anrührst. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe bei 66 Euro nochmal nachgekauft, ne, dann hast du natürlich einen richtig fetten Anstieg danach. Das heißt, du solltest gerade in den Phasen, wo die Börse fällt, ruhig bleiben und weiter entspannt zumindest dein Kapital halten, aber definitiv nicht verkaufen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und die meisten Leute, die verstehen das eigentlich ziemlich schnell, wenn sie anfangen, mit Geld zu investieren und nach das Ganze steigern. Ich habe auch damals angefangen, ich weiß noch ganz genau, 279 Euro Geburtstagsgeld meine ersten Aktien gekauft, Infineon, mitten im Finanzcrash damals. Das heißt, ich habe auch nicht mit 10.000 Euro oder so angefangen, sondern mit 270 Euro. Da habe ich meine ersten Erfolge gemacht, dann kamen die ersten Misserfolge und dann habe ich irgendwann 500 Euro investiert und Stück für Stück mich gesteigert und all die ganzen Erfahrungswerte nach und nach gesammelt. Und man lernt natürlich nie aus. Auch heute mache ich jeden Tag noch Erfahrungswerte. Aber eine wichtige Sache, die haben Leute zwar schon gehört, viele Leute, die du fragst, oft gehen wir wieder zur Straßenumfrage, was ist der Zinseszins? Die haben das schon mal gehört. Ja, man legt Geld an und dann verzinst sich das Geld, wenn man es investiert lässt, immer mehr und immer schneller. Aber die haben keine wirkliche bildliche Vorstellung davon. Und die gebe ich dir jetzt mit dem fünften Fakt hier. Und übrigens Aktien, wie zum Beispiel hier der Vanguard or World und so, die haben natürlich diesen Zinseszinseffekt. Ja? Aktienrenditen von 7-8% global in den letzten Jahrzehnten bedeutet, dass es jedes Jahr auf dein Gesamtkapital eine 7-8%ige Rendite immer wieder aufs Neue pro Jahr gab. Nur natürlich bei den entsprechenden Schwankungen, die ich gerade gezeigt habe. Ja? Also nicht verlässlich, jedes Jahr 7-8%. Ja? Dann würde ja jeder reich werden, dann wäre es ja einfach. Nein, sondern man muss eben die Crash und so weiter auch mit aushalten. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, und zwar Zinseszins erklärt anhand von einem Sparrechner. Wir nehmen jetzt mal ein Anfangskapital von 5.000 Euro, eine monatliche Sparrate, die man jetzt hier zum Beispiel am Aktienmarkt in so einen Vanguard or World investiert, für 150 Euro. Dann hat man, wie gesagt, das ist eine hypothetische Kalkulation, 8% pro Jahr. Und jetzt gucken wir das Endkapital an und vergleichen das mit den Einzahlungen, die du über, ich nehme jetzt mal 45 Jahre, man kann das Ganze natürlich entsprechend anpassen. Die Webseite heißt übrigens zinsen-berechnen.de, ist ganz cool. Und dann siehst du, du hast eigentlich über so ein Anlegerleben dann in diesem Fall 86.000 Euro nur eingezahlt und der ganze Renditeaspekt macht den Löwenanteil deines Vermögens dann aus. Und das ist der sogenannte Zinseszins. Und den sieht man hier sehr schön. Das ist jetzt hier dargestellt als Zinsgutschrift bei einer Anlage. Du kannst das Ganze bei Dividenden aber übertragen, weil es gibt ja Dividenden und auch Kursgewinne. Ja, deswegen ist es egal, aus welcher Art und Weise sich der Zinseszins zusammensetzt. Ja? Und du siehst jetzt hier, Guthaben zu Jahresbeginn sind 5.000 Euro, Einzahlungen 1.800, weil jeden Monat machst du ja deine 150 Euro, die du einzahlst. Und dann hast du Zinsgutschriften oder bei Aktien in diesem Fall wären es Dividenden plus Kursgewinne von 478. Ne? So, dann neues Guthaben zum Jahresende. Und dann siehst du, okay, Guthaben zu Jahresbeginn, geht wieder so, du zahlst wieder ein, immer die gleiche Summe, die du eigentlich einzahlst. Aber schau mal, die Zinsgutschriften werden immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und das hier ist der sogenannte Zinseszins. Warum steigen diese Zinsgutschriften jedes Jahr mit an? Weil quasi ja der Anfangsbetrag immer stärker und stärker anwächst. Und zwar nicht nur durch die Einzahlungen, sondern eben immer mehr durch die vorherigen Zinsgutschriften. Diese 478 Euro Zinsgutschrift gehen quasi ins nächste Jahr direkt mit rein und produzieren in dem Jahr wieder neben den Einzahlungen weitere Zinsgutschriften. Und diese weiteren Zinsgutschriften produzieren im dritten Jahr wieder mehr. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Bis dann irgendwann der Betrag an tatsächlichen die Renditekomponente, ne, das, was hier am Ende rauskommt, um ein Vielfaches höher ist als das, was man überhaupt noch an monatlichen Einzahlungen und so weiter leistet. Ja? Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt, was eigentlich Zinseszins ist und was die Macht davon ist, wenn man eben sein eigenes Vermögen nach und nach in die Hand nimmt und anfängt anzulegen. Und dann kann man eben auch genau solche Dinge wie eben das Rentenniveau, das absinkende, was staatlich halt immer weiter und weiter runtergeht, anfangen selber zu kompensieren. Ja? 15 Minuten deiner Zeit hast du hier in dieses Video investiert. Dazu schon mal Glückwunsch. Jetzt weißt du zumindest mal bei diesen 5 Fakten, was Staatsquoten angeht, was Zinseszins angeht, Rentenniveau und so weiter, sehr viel mehr als die meisten tatsächlich anderen Leute auf der Welt und in Deutschland erst recht. Ja? Und von daher Glückwunsch, dass du diese Zeit investiert hast. Und wenn du auch Geld investieren möchtest und noch kein Aktiendepot zur Verfügung hast, dann empfehle ich dir, Freedom 24 mal anzuschauen. Dort habe ich auch unter anderem eins meiner Depots und zahle regelmäßig auch echtes Geld ein, wie du sehen kannst. Du hast nämlich bei Freedom 24 neben der Möglichkeit, zahlreiche Aktien und ETFs zu kaufen, auch die Möglichkeit beispielsweise Fremdwährungen wie britische Pfund oder Dollar zu halten, was auch Wechselkurse eben und Währungsabwertungen so ein bisschen ausgleichen kann. Ja, das ist aber ein zusätzlicher Nebeneffekt. Ne? Wechselkurse brauchen dich als internationalen Aktieninvestor eher wenig interessieren. Warum? Nun, globale Aktienunternehmen, nehmen wir jetzt mal irgendeins hier aus meinem Depot durchaus mit rein. Ne, welches wollen wir nehmen? Sucht euch eins aus. Nehmen wir mal British American Tobacco. Das ist ein Unternehmen, was auf der ganzen Welt deine Produkte verkauft. Ja? Und Wechselkursschwankungen, ja, die haben dann immer eine Auswirkung auf einzelne Geschäftsjahre, je nachdem, wo die halt am meisten verkaufen. Aber dadurch, dass sie in allen internationalen Märkten unterwegs sind, bekommen sie ja jeweils auch immer die dortigen Währungen bezahlt. Ne? Und dadurch diversifiziert sich und gleicht sich das eigentlich in den Jahren immer ganz gut mit aus. Ne? Du kannst bei Freedom 24 auch sehr kostengünstig Aktien und so weiter erwerben. Und von daher schau dir gerne mal mehr noch zu diesem Broker an. Habe ich dir unten drunter verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende.